und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Dieser Satz, den ich eben gesprochen habe, liebe Gemeinde, erklingt seit Jahrhunderten als Kanzelgruß vor Beginn einer jeden Predigt. Mit diesem Satz grüßt der Prediger seine Gemeinde und mit ihm spricht er ihr die Gnade und die Liebe und die Gemeinschaft des dreieinigen Gottes zu. Am heutigen Sonntag möchte ich dieses Wort, mit dem der Apostel Paulus den 2. Korintherbrief beschließt, meiner Predigt zugrunde legen. Dieser kurze, dreigliedrige Satz enthält, liebe Gemeinde, nicht weniger als das ganze Evangelium. In ihm hat jedes Wort Gewicht, ja, jede Silbe Bedeutung. Dieser Satz ist mehr als ein bloßes Menschenwort, mehr als ein bloß menschlicher Gruß, mehr als ein gut gemeinter, aber letztlich doch ohnmächtiger, frommer Wunsch. Es ist vielmehr der dreieinige Gott selbst, der durch das Wort des Apostels selbst das Wort ergreift und der Gemeinde in Korinth und auch uns hier heute Morgen in Gomaringen seine Gnade, Liebe und Gemeinschaft zuspricht. Dieses Wort des Apostels ist Gottes Wort. Das ist unendlich wichtig und tröstlich. Denn wäre dieses Wort ein bloßes Menschenwort, dann hätte es nicht mehr Kraft als jene Wünsche, mit denen wir einander Gutes wünschen, ohne es doch bewirken zu können. Etwa, wenn wir einander einen guten Tag oder ein gutes neues Jahr wünschen. Da wissen wir doch nur zu genau, dass wir diesen Wunsch nicht selbst verwirklichen, seine Erfüllung nicht selbst garantieren können. Das Wort des Apostels aber ist von anderer Art und Qualität als unser Grüß Gott oder unser Alles Gute zum Geburtstag. Dieses Wort ist Gottes Wort und Gottes Wort tut, was es sagt. Es ist machtvolles, es ist schöpferisches Wort. Das bezeugt die Heilige Schrift auf fast jeder ihrer Seiten. Gleich auf der ersten Seite, am Uranfang, bei der Schöpfung der Welt, heißt es: Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Allein durch die Kraft seines Wortes ruft er das, was nicht ist, dass es sei. Der Beter des 33. Psalms preist diese Macht des göttlichen Wortes, wenn er bekennt: Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer, gemeint sind die Engel, durch den Hauch seines Mundes. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zuspricht, das hält er gewiss. Dieser Lobpreis des Beters, des Psalms, ist gleichsam die Antwort auf jene Gottesrede, die wir im Buch des Propheten Jesaja vernehmen. Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Solche schöpferische und heilvolle Macht hat aber auch das Wort des Sohnes Gottes, hat auch das Wort Jesu. Die Wundergeschichten der Evangelien zeigen es uns auf Schritt und Tritt. Jesu Wort befreit von Krankheit, ja von der Macht des Bösen. Sein Wort gebietet sogar über Wind und Wellen. Und wenn sein Wort dem toten Lazarus befiehlt, Lazarus, komm heraus, dann kommt der Verstorbene zugleich und sogleich aus der dunklen Grabeskammer heraus und tritt ans helle Licht und kehrt ins Leben zurück. Das Wort Jesu, des Sohnes Gottes, ist dem Worte Gottes, des Vaters gleich. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Ganz entsprechend sagt Jesus von seinem Wort, ein unglaublicher Satz, liebe Gemeinde, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Und eben dieses Wort wird laut, dieses heilvolle, schöpferische Wort, wenn im Gottesdienst von der Kanzel der Gruß ergeht, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dann wird Wirklichkeit, was dieses Wort sagt. Dann werden die Hörer, dann werden wir alle durch die Kraft des Heiligen Geistes mit hineingenommen in jenen Raum, der von der Gnade Jesu Christi und der Liebe Gottes des Vaters bestimmt ist. In diesem Wort spricht sich Gott selbst uns zu, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Lasst uns nur noch etwas genauer auf dieses Wort achten. Eines ist ja an ihm auffällig, vielleicht ist es Ihnen auch aufgefallen. Da ist nicht, wie wir es gewohnt sind, zunächst von Gott dem Vater die Rede und erst dann von Jesus Christus dem Sohn und vom Heiligen Geist. So kennen wir es ja, etwa wenn unser Gottesdienst mit den Worten eröffnet wird im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes oder wenn wir im Psalmgebet mit dem Lobgesang schließen, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Oder wenn wir, was wir vorhin getan haben, im Glaubensbekenntnis miteinander sprechen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn und an den Heiligen Geist. Unser Predigtwort lautet anders. Hier ist nicht zuerst von Gott, dem Vater, und seiner Liebe die Rede, sondern zuerst von Jesus Christus, unserem Herrn und seiner Gnade. Das ist keineswegs ein Zufall, sondern höchst bedeutsam, denn darin spiegelt sich wieder, dass Jesus Christus im Zentrum, in der Mitte des christlichen Glaubens und unseres Lebens steht. Der christliche Glaube ist ja von seinem Anfang an und seinem Wesen nach Glaube an Jesus Christus, Glaube an ihn als unseren Herrn und Heiland. Alle Zeugen des Neuen Testamentes weisen deshalb gemeinsam auf das Wunder hin, das in der Weihnacht, am Karfreitag und am Ostermorgen Wirklichkeit wurde. Auf die Menschwerdung, die Kreuzigung und die Auferstehung des Sohnes Gottes, die für uns, zu unserem Heil und zu unserer Erlösung geschah. Von dem Staunen über dieses Wunder, das Wunder aller Wunder, sind die Zeilen des Neuen Testamentes durchzogen. Denn in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden, als nur der Name Jesus Christus. Paulus spricht von der Gnade Jesu Christi, weil Jesus Christus, er, der menschgewordene, gekreuzigte und auferstandene Gottessohn, die Gnade Gottes nicht nur bringt, sondern in Person ist. Er, der ewige Sohn Gottes, hat ja im freien Gehorsam gegenüber dem Willen seines Vaters den Himmel verlassen, um sein Leben für uns verlorene Menschen in den Tod zu geben. Er ist in seiner Menschwerdung auf unsere, der Sünder, Seite getreten, um für immer bei uns zu sein und uns nach Hause zu bringen, zu Gott, dem Ursprung und dem Ziel unseres Lebens. Er ist arm geworden, damit wir reich werden. Er, der Freie und Sündlose, hat sich unter die Knechtschaft der Sünde und unter die Herrschaft des Todes begeben, damit wir Vergebung, Freiheit, ja, ewiges Leben empfangen. Genau das meint der Apostel, wenn er von der Gnade unseres Herrn Jesus Christus spricht. Gnade ist das alles, weil wir es nicht verdient haben und nie und nimmer verdienen können. Was uns bleibt, ist allein der Dank, das Lob, das Staunen, die Anbetung. Paulus spricht in unserem Predigtwort der christlichen Gemeinde aber nicht nur von der Gnade Jesu Christi, sondern von der Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes steht keineswegs unverbunden neben der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Die Liebe Gottes ist nicht etwas Zweites neben der Gnade Gottes, sondern sie ist mit dieser Gnade identisch. Denn die Liebe Gottes zu der von ihm geschaffenen Menschheit, seine Liebe zu uns, zu dir und zu mir, verwirklicht sich ja nirgendwo anders als in dem Geschick und der Geschichte Jesu Christi. Die Gnadentat des Sohnes Gottes ist die Verwirklichung der Liebe Gottes, des Vaters zu uns. Deshalb schreibt Paulus im Römerbrief: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und ganz entsprechend, Sie alle kennen diesen Satz, heißt es im Johannesevangelium: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das Wunder der Liebe Gottes liegt darin, dass sie sich anders als unsere menschliche Liebe nicht auf etwas richtet, was von sich aus liebenswert ist. Die Liebe Gottes richtet sich vielmehr auf den Sünder, auf den Feind Gottes. Genauso hatte es Paulus ja eben im Römerbrief formuliert. Sie richtet sich also auf den, der gerade nicht liebenswert, sondern, lassen Sie es mich einmal so scharf formulieren, im Gegenteil hassenswert ist. Der Reformator Martin Luther hat diesen fundamentalen Unterschied, der zwischen unserer menschlichen Liebe, die sich immer auf das für sie Attraktive bezieht, durch das sie eben gleichsam magnetisch angezogen wird, und der Liebe Gottes so beschrieben. Die Liebe des Menschen entsteht aus dem Liebenswerten. Die Liebe Gottes dagegen findet das für sie Liebenswerte nicht vor, sondern erschafft es allererst. Darin erweist sich die Liebe Gottes als eine schöpferische Liebe, so wie sein Wort ein schöpferisches Wort ist. Denn, so Luther, darum sind wir Sünder schön, weil wir geliebt werden. Nicht darum werden wir geliebt, weil wir schön sind. Am Ende des Predigtwortes spricht der Apostel seiner Gemeinde und auch uns die Gemeinschaft des Heiligen Geistes zu. Der Sinn des griechischen Wortes koinonia, das Paulus dort verwendet und das Luther mit Gemeinschaft übersetzt, wird, denke ich, noch ein wenig deutlicher, wenn wir es mit Teilhabe wiedergeben. Es geht um die Teilhabe am Heiligen Geist, die die Gemeinschaft unter uns Christen begründet und trägt. Was ist mit dieser Teilhabe am Heiligen Geist gemeint? Nichts anderes als dies, dass uns durch den Heiligen Geist jenes Wunder erschlossen wird, von dem zuvor die Rede war. Das Wunder unserer Erlösung, die in der Menschwerdung, in der Kreuzigung und in der Auferstehung des Sohnes Gottes geschehen ist. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes, der Geist Gottes des Vaters und der Geist Jesu Christi des Sohnes Gottes ist, ohne die Teilhabe an ihm könnten wir nicht erkennen, was in der heiligen Nacht, am Karfreitag und am Ostermorgen zu unserer Seligkeit geschehen ist. Ohne die Teilhabe am Heiligen Geist blieben diese Ereignisse für uns stumm, sie blieben für uns verschlossen, verriegelt. Wir stünden davor, ohne eintreten zu können. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes käme die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes nicht bei uns an. Sie käme nicht an ihr Ziel. Sie könnte uns nicht erreichen. Sie träfe nicht unser Herz. Sie bestimmte nicht unser Leben. Nun aber spricht der Apostel uns diese Teilhabe am Heiligen Geist zu. Und dieser Zuspruch ist kein frommer Wunsch, sondern Gottes wirkmächtiges Wort, das tut, was es verspricht. Deshalb können wir, liebe Gemeinde, gewiss sein, dass auch wir Anteil an Gottes Heiligem Geist haben und durch ihn erkennen, was Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Und was bleibt uns da zu tun? Nicht mehr, aber auch nicht weniger als der Dank für die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Nicht mehr, aber auch nicht weniger als das unaufhörliche Staunen über die Liebe Gottes. Nicht mehr, aber auch nicht weniger als die immer neue und demütige Bitte um die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und also der Lobpreis des dreieinigen Gottes, die Anbetung des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nun bitten wir den Heiligen Geist,